In Deutschland liegt der Anteil an Professorinnen bei ca. 26%. Der Anteil derjenigen Frauen, die im Wissenschaftsbereich in Spitzenpositionen tätig sind, ist noch einmal geringer. Mit einer Frau, die es auf eine solche Spitzenposition geschafft hat, will ich heute sprechen. Ich bin Angela Carell und heute gehen 5 schnelle Fragen an Frau Professorin Dr. Birgit Riegraf zum Thema Frauen in Spitzenpositionen. Wie geht denn sowas? Professorin Dr. Birgit Riegraf weiß, wovon sie spricht. Sie ist Soziologin und hat ihren Forschungsschwerpunkt im Bereich Wissenschafts- und Hochschulpolitik sowie in der Genderforschung. Seit 2018 ist sie Präsidentin an der Universität Paderborn. Die Uni Paderborn wurde 2021 schon zum 5. Mal in Folge mit dem Total Equality Prädikat ausgezeichnet, eine Auszeichnung für Organisationen, die sich besonders für Chancengleichheit einsetzen. Liebe Professorin Riegraf, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, liebe Frau Carell, vielen Dank für die Möglichkeit eines solchen Gespräches. Vielen Dank, dass Sie mich dazu eingeladen haben.
Gerne. 5 schnelle Fragen an Sie. Die allererste Frage lautet wie immer, wann haben Sie sich Ihren ersten Rechner gekauft?
Ja, das ist eine gute und auch irgendwie eine lustige Frage, weil die einen nochmal zurückblicken lässt. Und ich kann mich erinnern, dass das Ende des Studiums war. Das müsste so Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Noch diese großen Turmrechner, die so stationär in den Büros und in damals noch in den Studentenwohnungen standen, vergleichsweise langsam mit diesen Floppy-Disks. Mhm. Aber die Zeit davor war eigentlich auch interessant, wo man sozusagen noch geschnippelt hat, also Hausarbeiten, wenn Fehler drin waren, auseinandergeschnitten hat, übergeklebt hat, neu kopiert hat. Wie viel einfacher das mit den Computern ist, schon toll.
Ja.
Und der erste Laptop war dann so ein richtig schwerer, das muss Mitte der 90er gewesen sein.
Ich kann mich auch noch an meinen ersten Chef erinnern. Da war ich am Institut für Gerontologie in Dortmund beschäftigt. Und der Professor Nägele, ich erwähne jetzt mal seinen Namen, hallo, falls er mal zuhört, der hat das auch in den Zug, auf den Zugfahrten zum Vortrag immer gemacht mit Kleber und Schere. Und selbst als es schon PCs gab und man es noch machen oder schon anders machen konnte. Ne? Aber ja, daran erinnere ich mich auch sehr gerne.
Wenn man heute Ihren Laptop zum Beispiel hier anguckt, die ersten Laptops waren ja richtig schwer und groß. Ja. Und die musste man ja auch wirklich mit großer Kraft noch hin und her schleppen. Aber die Entwicklung ist wunderbar gelaufen. Ich meine, die sind großartig, handlich und schnell.
Ja, das stimmt. Erste Frage nach der nullten Frage. Sie sind Präsidentin der Universität Paderborn und bekleiden damit eine der höchsten Positionen in der Wissenschaft. Spielt es eigentlich für Ihre Führungsposition eine Rolle, dass Sie eine Frau sind?
Sagen wir mal so, es lässt sich nicht verdecken, dass Frauen nach wie vor auch in diesen Positionen unterrepräsentiert sind. Und sie bleiben damit immer sichtbar und werden in einer besonderen Weise beobachtet. Mhm. Ich habe das immer verglichen mit einem Fahrrad mit Rückenwind, Fahrradfahren mit Rückenwind und Fahrradfahren mit Gegenwind. Mhm. Also bei meinen männlichen Kollegen ist es ganz häufig so, dass man ihnen von vornherein zugesteht, dass sie Führungskompetenz haben, dass sie das können. Und wenn sie dann mal einen Fehler machen, dann ist das, naja gut, also das war jetzt sozusagen mal ein Schritt daneben. Aber im Prinzip wird ihnen zugetraut, dass sie Führungskompetenz haben. Bei Frauen ist die Grundhaltung eine andere. Also die Haltung ist erstmal, kann die das? Und wie macht die das? Und macht die das anders als die Kollegen? Also sie werden besonders beobachtet, haben sozusagen nicht diesen Vorsprung an Vertrauen, sondern sie müssen sich das Vertrauen im Gegensatz zu den männlichen Kollegen wirklich mühsam erarbeiten. Mhm. Und das dauert auch. Und sie werden einfach skeptischer beäugt. Und das meine ich mit dem Fahrradfahren mit Gegenwind. Mhm. Und wer schon mal an der Nordsee mit Gegenwind gefahren ist, der weiß, wie viel anstrengender es ist. Oder die weiß, wie viel anstrengender es ist, zum Ziel zu kommen. Also insofern ist es nach wie vor so, dass wir Frauen in Führungsebenen und weibliche Hochschulleitungen unter besonderen Beobachtungen stehen und auch nochmal uns besonders beweisen müssen. Vielleicht noch einen Punkt, dann wird es nochmal deutlicher. Ich habe ja auch Organisationssoziologie gemacht und in der Organisationssoziologie hat das bereits in den 70er Jahren Rosemary Cantor beschrieben. Mhm. Die sagt, das sind wie Tokens, wie Minderheiten. Und Minderheiten sind so lange auffällig, solange sie einen bestimmten Prozentsatz nicht überschreiten. Und eigentlich wäre es optimal, dass wir es irgendwann mal erreicht haben, dass dieses Thema gar keine Rolle mehr spielt. Aber da müssen wir noch ein paar mehr sein.
Wie viel mehr müssen wir werden?
Also Rosemary Moskenter sagt, wir müssten 30% sein und über die 30% hinweg dann wird es normaler. Und dann ist es zwar immer noch auffällig, aber normaler. Und wenn wir dann 50-50 sind, spielt es eigentlich keine Rolle mehr, auch welches Geschlecht sie haben. Aber es muss eben Normalität sein, dass es 50-50 ist. Mhm.
War das auch tatsächlich, Sie sagten ja, man fährt mit Gegenwind, man muss sich beweisen in der Rolle. Jetzt waren Sie ja vorher schon Professorin und sind jetzt ins Rektorat dann gewechselt. Haben Sie da auch nochmal diesen Gegenwind nochmal stärker oder anders wahrgenommen?
Ja, also in dem Moment, wenn Sie in Führungsebene gehen, dann ist die Konkurrenz heftiger, die Luft wird dünner. Sie haben weniger, sagen wir mal, Gleichberechtigte und Austauschpartnerinnen auf gleicher Ebene um sich herum. Und das macht es schon schwieriger, ja. Also Sie müssen den Austausch sich anders organisieren.
Ist ja auch eigentlich schade, ne, dass man so viel Kraft, ne, bei Gegenwind denke ich an Kraft, die man machen muss, für Dinge investieren muss, die eigentlich für den eigenen Job, den man da gut machen will, gar nicht notwendig sind, ne? Dass man Energie auf Feldern und in Bereichen verliert, die man eigentlich woanders besser einsetzen könnte.
Richtig, also Sie erfahren auf andere Ebene nochmal in Fragestellungen, manchmal sehr, sehr informell, also das passiert ja nicht offen. Ja. Das ist heute ja nicht mehr so, dass jemand sagt, wir trauen Frauen keine Führungskompetenz zu. Natürlich ist es auf der oberflächlichen Ebene nicht mehr so. Aber es fängt jetzt an, informell zu werden. Und Sie müssen dann sozusagen immer eine zweite Antenne haben, wo Sie sagen, was geht jetzt hier gerade ab? Auf welcher Ebene wird man gerade in Frage gestellt? Das macht natürlich auch misstrauisch und es kostet, Sie haben vollkommen recht, sehr, sehr viel Energie. Mhm. Und es wäre wirklich schöner, wenn wir die nicht aufwenden müssten für diese Ebene, sondern die tatsächlich aufwenden könnten für die Entwicklung unserer Kompetenzen auf ganz formaler und fachlicher Ebene.
Mhm, danke. Zweite Frage. Wann wussten Sie, dass Sie eine wissenschaftliche Karriere einschlagen und Hochschulprofessorin werden wollen?
Ja, das war nie ein Punkt, von dem an ich gesagt habe, ich möchte das machen. Es war eher umgekehrt so, dass ich mir, und ich glaube, da sind auch Ansatzpunkte für zukünftige Generationen. Ich hatte mir das am Anfang eigentlich überhaupt nicht zugetraut oder wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt, weil ich in einem Umfeld war, das sehr unterstützend war. Also ich habe jahrelang mit einer Vorgesetzten zusammengearbeitet, die mir immer gesagt hat, du kannst das und selbstverständlich machst du das und die mir aber auch Zeit und Raum gelassen hat, mich zu entwickeln. Und das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Sehr wichtig finde ich, also wirklich auch für die nachfolgenden Generationen ermutigt zu werden und auch dieses selbstverständlich kannst du das. Wie kommst du darauf, dass du an dir zweifelst? Natürlich kannst du das. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, gerade für junge Frauen, die sich überlegen, andere Wege zu gehen oder was auszuprobieren, diese Unterstützungsstrukturen zu haben und Gleichberechtigte zu haben und auch wirklich Personen, die einem signalisieren, natürlich kannst du es, selbstverständlich, also wie kommst du daran zu zweifeln? So, das war für mich ganz wichtig. Und ich habe eine ganze Reihe von Personen auf meinem Weg kennengelernt, die mich wirklich unterstützt haben und eben keinen Zweifel daran gelassen haben, dass ich das kann. Und dann natürlich auch ein privates unterstützendes Umfeld, das ist extrem wichtig.
Ich habe mich ja gefragt, ob das, ja, dass dieses Unterstützende, das Motivierende, ob man das irgendwann nicht mehr braucht, weil wir so eine Generation von jungen Frauen haben, die aus den Schulen kommen, die so selbstbewusst und gestärkt sind, dass sie einfach selbst ihren Weg gehen können, ohne diese Bestärkung. Aber ich erlebe eigentlich, dass das sich nicht ändert. Also ist das etwas, was vielleicht wirklich so ein typisch Frau ist?
Nein, davon bin ich überzeugt nicht. Nein, ich glaube auch, dass sich das schon etwas gebessert hat. Mhm. Aber wir müssen nach wie vor feststellen, dass wenn die Frauen die Schule verlassen, also solange sie in den Bildungssystemen drinstecken, ist es ja häufig so, dass sie sehr selbstbewusst sind, vor allem in der Schule noch, also bis zum Gymnasium oder andere Schulformen. Wir wissen aus Studien, dass beispielsweise Abiturientinnen sehr wohl ein Interesse an Physik, Informatik und Mathematik haben und auch da ganz gute Noten inzwischen haben. Also wir haben mehr Abiturientinnen mit in der Regel besseren Noten. Aber dann passiert etwas, was aus meiner Sicht sowas wie Entmutigungsstrukturen sind oder nicht einladende Strukturen, sagen wir das mal so. Also die Frage ist ja, warum sind diese jungen Frauen, die an Mathematik, Informatik, Physik interessiert sind, so selten dann in diesen Studiengängen zu finden? Also da muss ja etwas geschehen am Übergang. Und das hat eben wenig mit den Kompetenzen, Fähigkeiten oder Eigenschaften der Frauen zu tun, sondern das hat was mit ganz feinen Barrieren zu tun, die zum Wirken kommen. Und dagegen ist es so wichtig zu sagen, wir schließen uns zusammen, wir bilden Netzwerke und wir unterstützen uns auch gemeinsam und suchen uns auch Unterstützung in den höheren Ebenen und höheren Etagen und bilden sozusagen Seilschaften. Dazu ist das so wichtig. Also noch sind wir nicht so weit, dass diese jungen, selbstbewussten Frauen dann tatsächlich auch so empfangen werden, dass sie das Gefühl haben, genau das ist gewünscht, mein Selbstbewusstsein, meine Kompetenzen, sondern sie werden dann eher in Frage gestellt und dann brechen ganz viele das Studium ab oder gehen in eine andere Richtung, eben in diese typisch weiblichen Richtung, weil sie das weniger in Frage stellen.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, da gibt es so eine Entmutigungskultur oder Struktur. Und wenn man jetzt eigentlich heutzutage gar nicht mehr sagen kann, dass Frauen das prinzipiell nicht zugetraut wird, sondern das eher so immer subtiler wird, ist es ja auch wirklich schwierig, dagegen anzugehen.
Ja, ne? Ja, also es ist schwierig, dagegen anzugehen. Aber ein, was ich glaube, was wir wirklich brauchen und was sich aber auch in den letzten Jahren wirklich zum Besseren entwickelt hat, ein vielfältigeres Bild von dem, was Frauen ausmacht. Also eben nicht mehr nur diejenige, die sich um die Kinder kümmert und zu Hause bleibt und dann vielleicht halbtags arbeitet, sondern wir haben inzwischen eine ganze Bandbreite von möglichen Vorbildern. Also wo wir das Gefühl haben, so geht das auch. Und man kann auch so glücklich sein und zufrieden sein und eben auf Führungsebene ein ausgefülltes Leben haben. Jahrelang hat das ja das Bild vorgeherrscht, diejenigen Frauen, die auf der Führungsebene sind, sind unzufrieden, weil ihr Privatleben nicht funktioniert oder weil sie verbiestert oder verbittert sind. Das ist eben nicht mehr so. Und diese Vielfältigkeit von Bildern, was eigentlich Frausein ausmacht, das hilft schon sehr. Und da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen besser werden.
Ja, Sie sagen, sprechen es gerade an, Sie sind Genderforscherin und wir arbeiten bei Adesso auch sehr stark mit Vorbildern. Und wir glauben auch da, dass man einen großen Hebel ansetzen kann, um die Vielfalt zu zeigen, wie man als Frau Beruf und auch Beruf und Familie, auch mit dem Mann, der dann eine andere Rolle einnimmt, übernehmen kann. Aber was muss man noch tun, um Frauen auch für diese MINT-Fächer zu begeistern, weil ich habe den Eindruck, wir machen relativ viel auch an Girls Days, Hackathons für Mädchen, was auch immer, aber trotzdem studieren ja immer noch sehr wenige in meiner Wahrnehmung Frauen wirklich diese Kernfächer.
Ja, das, ich glaube, das ist ein ganzes Bündel von Faktoren, die wir da angehen müssen. Also ich glaube, dass diese Girls Boys Days Hackathons schon sehr hilfreich sind, um den jungen Frauen einen Einblick darin zu kriegen, dass das Berufsfeld interessant und attraktiv sein kann. Das ist das eine. Das andere ist aber auch ein kleines bisschen das Zerstören eines Bildes, nämlich zu glauben, dass Kompetenz allein ausreicht, um in diesen Feldern erfolgreich zu sein, sondern sie brauchen die Netzwerke. Kompetenz ist eine gute Voraussetzung, ist die notwendige Voraussetzung. Das bringen die jungen Frauen aber sehr häufig mit. Sie brauchen aber mehr. Also sie brauchen diese Seilschaften, diese Beziehungen. Zum Beispiel Mentorenprogramme finde ich extrem gut, richtig und wichtig. Dann die Vorbilder, die Sie angesprochen haben, sind gut, richtig und wichtig. Und Sie müssen ständig dranbleiben. Auch das, was für Bilder innerhalb der einzelnen Studiengänge zum Beispiel produziert werden oder in den Berufsbildern produziert werden, die auch nochmal zu überprüfen, daraufhin, ob die auch wirklich attraktiv sind für junge Frauen. Und dann auch die Umgangsformen sehr häufig in diesen Feldern. Mhm. Die sind schon manchmal sehr rüde und so auf betont Männlichkeit bezogen, dass das viele junge Frauen dann auch abschreckt. Also ich glaube, wir haben da auf kultureller Ebene noch einiges zu tun, also den Umgang miteinander, die Bilder, die wir transportieren, aber auch auf struktureller Ebene. Wie sind diese Jobs eigentlich organisiert? Ja. Und dann eben Vorbilder, Seilschaften, ganz wichtig, Unterstützungsstrukturen sich zu organisieren, ganz entscheidend, wenn man weitermachen will. Mhm. Wir wissen aber auch, und das ist ein interessantes Ergebnis aus der Forschung, wenn Sie zum Beispiel im Studium Frauen sich für Ingenieurberufe irgendwann entschieden haben und sagen, ich will das jetzt auch wirklich und dann weitermachen, dann haben die oft sehr gute Chancen, dann tatsächlich zum Beispiel auf Professuren zu kommen oder in Führungsebene in der IT-Branche. Mhm. Also da scheint es irgendwo im Studium einen Punkt zu geben oder in der Ausbildung einen Punkt zu geben, wenn sie dann wirklich überzeugt sind, sich dann auch reinhängen. In der Regel müssen sie dann ein bisschen besser sein als ihre Kollegen. Aber dann scheint sie relativ gute Chancen zu haben. Also da müssen wir auch noch mal ein bisschen forschen zu den Wegen. Mhm. Aber Vorbilder sind erstmal gut. Und ich glaube, wichtig ist, immer dran zu bleiben. Also sozusagen mit Herbst-Uni, Sommer-Uni, Vorbilder schaffen, Unterstützungsstrukturen aufbauen, sich eigene Mentorenprogramme entwickeln. Das ist schon sehr viel. Und damit auch ständig dran zu bleiben und das nicht abbrechen zu lassen, das hilft sehr.
Ich habe am Samstag war ich in der Schule meines Sohnes und habe für das Fach Informatik geworben. Und da waren in mehreren Runden 12, 13 Jungs und ein Mädchen jeweils. Und da habe ich mich auch gefragt, ob diese, also oft hat man ja, so habe ich es in Erinnerung, wenn man Leistungsfächer wählt in den Schulen oder Abiturfächer, dann sind die auch so ein bisschen vorbereitend, welche Studienrichtung wählt man. Und wenn man als junge Frau, Mädchen eben erstmal gar nicht in diese Fächer hineinkommt, weil man die für sich noch nicht entdeckt hat, dann ist es vielleicht auch nachher mit dem Studium schwierig. Und ich habe mich aber gefragt, wenn ich auch so meinen Sohn begucke, ist denn so diese 9., 10. Klasse, wo sie sich entscheiden müssen, wo sie irgendwie alle nach ihren Rollen und ihrer Persönlichkeit suchen, wo sie vielleicht auch sagen, ja, was macht mich als Mädchen auf, mich als Junge? Also ich merke das bei meinem Sohn, der will irgendwie sehr männlich wirken. Vielleicht ist das auch die falsche Zeit, wo man sich eigentlich in Differenz mit dem anderen Geschlecht befindet. Und dann muss man sich für ein vermeintlich jungen Fach, noch jungen Fach, vielleicht interessieren. Kann das auch ein Hindernis sein?
Ich glaube, Sie haben da einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also wir assoziieren beispielsweise Informatik mit Männlichkeit. Mhm. Das war es im Übrigen nicht immer so. Mhm. Am Anfang, als die Informatik noch nicht, also als noch nicht klar war, dass das mal so eine zentrale Rolle einnehmen wird, waren die ersten Programmiererinnen Frauen. Mhm. Und dann, ich erinnere mich noch ganz gut an Forschungsarbeiten, die sich mit der Geschichte der Entdeckung der Computer beschäftigt hat. Der erste Punkt war, dass man Frauen in den Bereich eingesetzt hat, weil man davon ausgegangen ist, die sind fingerfertiger durchs Klavierspielen und so weiter. Als es klar war, dass dieses Fach oder Informatik zentral wird, dann gab es sozusagen für gesellschaftliche Entwicklung, dann gab es so Verdrängungsprozesse, die allmählich eingesetzt haben. Mhm. Heute ist es so, wenn ein Junge, und Sie haben vollkommen recht, das ist ein Alter, wo die sich auseinandersetzen mit der Frage, was macht mich als Frau aus, was macht mich als, wie will ich mir eigentlich vorstellen oder wie stelle ich mir vor, zukünftig zu leben und wie ist es als Junge, wie werde ich auch vom anderen Geschlecht anerkannt und angesehen, also ein ganz starker Prozess von sich als Junge und Mädchen darzustellen. Und da spielt das Wahl des Faches eine große Rolle, weil die identifizieren sich mit Männlichkeit und Weiblichkeit oder die Identifikation mit Männlichkeit Männlichkeit und Weiblichkeit funktioniert über solche kulturellen Bilder, die in den Fächern eingegraben sind. Mhm. Das heißt, wir brauchen auch eine kulturelle Veränderung unseres Bildes auf dieses Fach, dass es eben nicht männlich konnotiert ist, sondern dass es für beide Geschlechter offen stehen kann und dass natürlich Frauen auch die Kompetenzen haben, in die Informatik zu gehen und dass das überhaupt nicht unweiblich ist. Mhm. Das ist, was ich vorher meinte. Wir brauchen nochmal andere Bilder von Weiblichkeit. Mhm. Zu dem Bild von Weiblichkeit, zu dem auch Informatik passt. Das müssten wir noch viel stärker entwickeln, als wir es bisher gemacht haben. Ja. Also wenn wir heute an männliche und weibliche Berufe denken, dann denken wir ja an die Krankenschwester oder die Altenpflegerin oder die Lehrerin oder Fremdsprachenkorrespondentin. Mhm. Das sind ja sehr weiblich konnotierte Tätigkeiten, während wir dann wiederum an männlich konnotierte denken. Da kommt die Informatik, der Maschinenbau ganz stark. Mhm. Und das, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Darstellung der Fächer, wie sie sich darstellen, und Männlichkeits- und Weiblichkeitskonnotation. Also wenn Ihr Sohn gerade auf der Suche ist nach seiner Identität als Junge, dann ist es nachvollziehbar, dass er dann denkt, dann ist Informatik vielleicht für mich das richtige Fach, um dann meine Männlichkeit zu unterstützen. Mhm. Wenn er jetzt Lehrer werden würde, Grundschullehrer beispielsweise, müsste er sich ständig mit der Frage auseinandersetzen, warum bist du als Junge, eigentlich machst du Grundschullehramt? Das ist eine Ausnahme. Manchmal ganz positiv gemeint. Also wenn dann jemand sagt, das finde ich aber ganz toll, dass du als Junge Grundschullehrer machst, dann ist genau das Falsche passiert. Er ist nämlich besondert worden, was er vielleicht gar nicht will. Mhm. Und gerade in dieser Phase, wo er seine Identität sucht, dann ist es einfacher, ich suche mir ein Fach, was eben männlich konnotiert ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, also das heißt, wir müssen an diesen kulturellen Bildern arbeiten. Aber die andere Seite ist, dass wir natürlich bei Lehrer und Lehrerinnen die Kompetenzen entsprechend ausgestalten müssen. Also die brauchen sowas wie Gender-Kompetenz, Kompetenzen in Bezug auf Zugang zu dem jeweiligen anderen Geschlecht, das attraktiv machen für die Fächer, einfach die Kenntnisse darüber, wie wichtig die sind für Identitätsfähigkeit. Bindungsprozesse, wenn die zum Beispiel männlich konnotiert sind.
Also da müssen wir viel mehr auch nochmal in der Tiefe arbeiten, als nur quasi Rollenvorbilder zu zeigen. Das gehört, glaube ich, schon auch dazu. Aber ich entnehme einfach, dass so am kulturellen Bild des Faches zu arbeiten, das ist auch nochmal.
Das finde ich ganz entscheidend. Also wenn Sie beispielsweise das Fach Maschinenbau angucken, dann haben wir heute immer noch das Bild von einem, und ich meine das jetzt wirklich männlichen Maschinenbauer, der sozusagen noch an seinen Maschinen arbeitet und dann harte körperliche Arbeit an der Technik. Und das ist eben sehr stark mit dieser männlichen Körperlichkeit betont. Aber wenn Sie heute in die Hallen der Maschinenbauer gehen bei uns, hat wenig zu tun damit. Das ist inzwischen ganz anders geworden. Also das Bild eines Maschinenbauers, eines Ingenieurs müssen wir einfach nochmal grundlegend in Frage stellen. Und das, was Sie vorher sagten, finde ich ganz entscheidend. Darüber finden Identitätsbildungsprozesse statt. Und wenn wir diese Bilder aufbrechen und zeigen, dass es ganz vielfältig sein kann, also dass auch eine nicht stark körperbetonte im Sinne von männlich körperbetonte Frau in dem Bereich sehr gut aufgestellt sein kann, dann ist das, glaube ich, sehr hilfreich. Ja. Also in der Darstellung der Fächer einfach die ganze Vielfalt dessen, was möglich ist, nochmal aufzuzeigen und damit auch unsere Bilder aufzubrechen davon, was eigentlich ein erfolgreicher Maschinenbauer ist.
Ja. Würde auch noch in der Phase, so ich sag mal 8., 9., 10. oder 10. Klasse, EF heißt das, glaube ich, heute. Würden da auch Konzepte von so Monoedukation nützen oder ist das etwas, wo man sagt, das führt eigentlich nicht weiter?
Ich glaube, dass das in bestimmten Phasen Sinn macht, aber als phasenweise. Mhm. Also wenn man beispielsweise in der Physik oder in der Informatik, was Sie beschrieben haben, die einfach über eine bestimmte Zeit unterschiedlich unterrichtet und dann aber wieder zusammenführt. Mhm. Das fände ich sinnvoll. Mhm. Also so eine phasenweise Monoedukation. Weil das, was Sie eben beschrieben haben mit dem Identitätsfindung über Arbeitsinhalte oder Identitätsfindung über Inhalte, heißt ja, wenn ich das innerhalb einer gemischten Klasse mache, müssen die Jungs ja zeigen, ich kann das besser als du. Und das sind dann ganz subtile Formen von, aha, ich zeige dir mal, wie es geht. Oder mal schauen, ob du das kannst. Also auch dieses Unterschwellige, eigentlich passt das gar nicht. Oder die eine Frau, die sie vorher beschrieben haben, die dann in der Klasse ist, finde ich aber toll, dass du als Mädchen dich für Informatik interessierst, womit dir ja genau gesagt wird, ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Und du bist eine Ausnahme, was sie ja gar nicht sein will. Um das aufzubrechen und wirklich auch sie einfach mal frei ausprobieren lassen zu können, ohne dass dann jemand kommt und sagt, ach, ich kann das besser als du. Das macht, glaube ich, wirklich Sinn. Dann muss es aber irgendwann mal zusammengeführt werden, weil auch die jungen Frauen müssen ja dann irgendwann mal später in gemischten Kontexten oder sollten sie zurechtkommen können. Und dann müssen auch die Bilder gegenseitig nochmal gebrochen werden. Also auch die jungen Männer müssen ja verstehen, dass es auch andere Bilder von Männlichkeit gibt. Und das kann man dann, glaube ich, besser in gemischtgeschlechtlichen Gruppen machen.
Ja, im 2022 immer noch eine Herkulesaufgabe, hat man so den Eindruck.
Es ist interessant, ja. Also wie fest verwurzelt das dann doch ist oder wie wichtig das offensichtlich zu sein scheint und wie schwer diese strukturelle Ebene aufzuheben ist. Und es hat eben weniger mit den Kompetenzen der einzelnen Geschlechter zu tun. Also wir wissen wirklich im Grunde, sowohl die Jungs können sehr gut Lehrer, Lehrerin auch in der Grundschule sein und dafür sorglich sein, als auch die Mädchen sich sehr stark für Technik nicht nur engagieren, sondern auch wirklich technikkompetent entwickeln. Aber da gibt es einfach noch diese Zuschreibung und auch Polarisierung, dass das männlich und weiblich ist. Die spielen da schon eine starke Rolle.
Kommen wir nochmal zurück auf Ihre jetzige Tätigkeit. Sie sind ja Präsidentin der Universität Paderborn. Was macht Ihnen eigentlich an Ihrer Tätigkeit Spaß?
Also ich glaube, was mir besonders Spaß macht, ist tatsächlich, Sie haben hier sehr viele unterschiedliche Disziplinen. Also wir haben einmal von den Kulturwissenschaften bis eben über die technikorientierten, ingenieurwissenschaftlichen Bereiche mit allen ins Gespräch zu kommen. Und an den Universitäten ist eine Kompetenz, glaube ich, extrem gefragt, nämlich die der Kommunikation. Und Sie müssen versuchen, die unterschiedlichen Interessen einzubinden, ihre Ideen zu vermitteln, sowas wie eine Zukunftsorientierung aufzubauen, aber der Universität, aber alle dabei mitzunehmen und zu kommunizieren und dann entsprechend sowas wie eine Strategie für die Universität zu entwickeln. Und das macht Spaß, ist herausfordernd, gerade für eine mittelgroße Universität, sich im Konzert der großen Universitäten zu bewähren. Aber wir sind natürlich als Universität Paderborn auf dem allerbesten Weg.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Was würden Sie jungen Frauen raten, die sich vorstellen, auch in Führung zu gehen? Was ist so eine der wesentlichen Kompetenzen, Kernkompetenzen, die man braucht für so einen Posten?
Ja, vielleicht sind es drei Momente. Das erste ist die fachliche Kompetenz. Sie müssen sich in ihren jeweiligen Fächern wirklich die Grundkompetenz erarbeiten und dort engagiert sein und das zu ihrer Sache machen. Also wirklich engagiert für ihre inhaltliche Seite einstehen, aber nicht den Fehler machen zu glauben, fachliche Kompetenz setzt sich alleine durch. Das ist die Grundvoraussetzung. Sie müssen dazu immer auch andere Kompetenzen entwickeln, nämlich die der Kommunikation, der Netzwerke aufstellen, sich Unterstützungsstrukturen aufbauen, wirklich sehr starke Seilschaften aufzubauen und sehr wach sein gegenüber Strategien der Ausgrenzung und Abgrenzung. Denn je höher sie kommen, umso stärker wird man mit denen konfrontiert. Also Kompetenz ist wirklich Basisvoraussetzung, aber nicht glauben, dass die sich alleine durchsetzt, sondern sie müssen all die anderen Kompetenzen auch haben. Kommunizieren, sich organisieren, Fähigkeit haben, mit Menschen gemeinsam Dinge zu entwickeln und sich dann auch durchsetzen zu können.
Sie haben jetzt ganz oft schon gesagt, Seilschaften und Netzwerken, ist das ein und dasselbe oder gibt es Unterschiede?
Es gibt schon Unterschiede. Also Netzwerke würde ich jetzt so verstehen als Unterstützungsstrukturen, wo sie zum Beispiel sich einfach austauschen können über Erfahrungen. Die sind auch ganz oft karriererelevant, weil dann kriegt man in solchen Netzwerken Tipps, wie man was macht und wen ansprechen kann. Seilschaften sind eher karriereorientiert, also wirklich zu gucken, wer kann mir weiterhelfen auf dem Weg nach oben. Ist manchmal beides sehr vermischt. Und das, wenn Sie mich jetzt auch noch mal fragen, was da der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, ich glaube, dass wir uns ganz klar darüber sein müssen, dass es nach wie vor Seilschaften gibt, die sehr stark darauf aus sind, gezielt oder nicht gezielt, manchmal ist das ja sehr unbewusst, sich den männlichen Nachfolger hochzuziehen und Frauen weniger, häufig weniger in solchen Seilschaften vertreten sind. Mhm. Die sind aber karriererelevant. Dort werden Informationen ausgetauscht, dort werden Tipps gegeben, dort werden Stellen weitergereicht. Mhm. Und das ist sehr häufig, bleiben diese Seilschaften noch unter Männern. Und Frauen haben da manchmal schwerer Zugang als die männlichen Kollegen. Und das macht zum Beispiel dann die unterschiedlichen Startbedingungen dann auch aus. Wenn sie in solchen Seilschaften sind, haben sie es einfacher, nach oben zu kommen, als wenn sie nicht darin sind. Die sind sehr machtvoll, das soll man nicht unterschätzen.
Ja, ich glaube, da sind Frauen, da haben die noch was zu lernen. Da sind sie, da gehen ganz viele Frauen, die ich auch so kenne, ganz stark auf. Ich habe eine hervorragende Fachkompetenz, ich arbeite ganz viel und dann werde ich irgendwann gesehen und gehe weiter und sie sagen, richtig, das ist nur ein Baustein.
Das ist nur ein Baustein. Also und vor allem nicht warten, bis sie gesehen werden. Ja. Also durchaus strategisch sich aufstellen und dafür sorgen, dass sie gesehen werden. Ne? Nicht warten, bis sie entdeckt werden. Das wird nicht funktionieren.
Wunderbar. Das waren 5 schnelle Fragen an die Präsidentin der Universität Paderborn, Frau Professorin Dr. Birgit Riegraf. Liebe Frau Riegraf, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren.
Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.